Es kann aber auch zu Komplikationen kommen, oft vor allem bei sehr jungen Kindern. Und da kann es zum Beispiel zu Enzephalien kommen, also zu einer Hirnentzündung, aber auch zu Meningitis, also einer Hirnhautentzündung, oder zu Lähmungen.
Virologisch mit Florian Kramer.
Ja, hallo bei dieser Episode von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 18. Oktober 2025 und zwar in Wien. Ja, heute geht es bei Virologisch um eine Gruppe von Viren, die eine interessante Erkrankung auslösen, die zwar nicht besonders gefährlich ist, aber ziemlich lästig. Vor allem Eltern werden die kennen. Und das ist die Hand-Fuß-Mund-Krankheit oder HFMK, auf Englisch auch Hand-Foot-and-Mouth-Disease oder HFMD. Wie schon gesagt, die wird von verschiedenen Viren ausgelöst, die aber alle zu den Enteroviren gehören. Die häufigsten Ursachen oder die häufigsten Erreger sind das Coxsackievirus A16 und das Enterovirus 71. Aber dies kann auch von anderen Coxsackieviren und anderen Enteroviren ausgelöst werden. Vor allem Coxsackievirus A2 bis A8 und dann A10, A12 und A14 sind da weitere Verdächtige. Diese Enteroviren sind sehr divers. Da können dieses Coxsackievirus oder diese Coxsackieviren, das Enterovirus 71 dazu, aber auch Viren wie Rhinoviren, die Atemwegserkrankungen vor allem auslösen, und auch das Poliovirus, das schlimmere Erkrankungen auslösen kann. Die können alle zu diesen Enteroviren. Die Erkrankung ist nicht zu verwechseln mit der Maul- und Klauenseuche, die eben auf Englisch Foot and Mouth Disease heißt, oder FMD, oder und eben durch das Foot and Mouth Disease Virus oder FMDB ausgelöst wird. Interessanterweise ist das Virus, das die Maul- und Klauenseuche auslöst, hier bei Barhufern, also bei Tieren, Kühen, Schafen, Ziegen, Schweinen vorkommt, weitläufig auch mit diesen Enteroviren verwandt. Also da gibt es schon ein Verwandtschaftsverhältnis, aber es ist weitläufig. Mal grundsätzlich, was sind diese Enteroviren? Wie schauen die aus? Die haben ein positivsträngiges RNA-Genom mit einem Strang. Die sind recht einfach aufgebaut und recht klein. Also wir haben das Genom innen drinnen. Und das Genom ist dann über ein virales Protein, das nennt man Viral Protein 4 oder VP4, mit den anderen viralen Proteinen, die die Hülle bilden, verbunden. Und diese anderen viralen Proteine nennen sich VP1, VP2 und VP3, also Virus Protein 1, Virus Protein 2, Virus Protein 3. Und die bilden eben die Oberfläche. Das ist ein regelmäßig angeordnetes Virus. Von diesem VP1, VP2 und VP3 gibt es jeweils 60 Kopien auf dem Virus. Und es gibt keine Membran, also da ist keine Lipidschicht dabei. Und diese Viren sind eigentlich relativ klein. Die sind so zwischen 20 und 30 Nanometer im Durchmesser. Und die sind recht stabil. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass sie keine Lipidmembran haben und dass sie eben regelmäßig angeordnet sind. Wie gesagt, es gibt sehr viele Enteroviren. Gehören auch die Rhinoviren und die Poliovirus dazu, aber diese Hand-Fuß-Mund-Krankheit wird eben nur von speziellen Enteroviren wie dem Coxsackievirus A16 oder dem Enterovirus 71 ausgelöst. Ein bisschen was zur Geschichte dieser Viren. Das Coxsackievirus ist das erste Mal 1948-49 isoliert worden bzw. beschrieben worden vom Gilbert Dalldorf und der Grace Sickles. Der Dalldorf hat für das New York State Department of Health gearbeitet, und zwar in Albany. Albany ist die Hauptstadt von New York, also nicht New York City, sondern wirklich Albany ist viel kleiner und nördlicher. Da ist eben das New York State Department of Health. Und das Virus wurde in einer Kleinstadt am Hudson isoliert und die Kleinstadt nennt sich eben Coxsackie. Da fährt man, wenn man Highway von New York City rauf nach Albany fährt, dran vorbei. Ich weiß nicht, wie oft ich das Schild das Exit-Schild am Highway schon fotografiert habe, weil für Virologen das natürlich sehr interessant ist, wenn man da an der Stadt vorbeifährt, die so heißt wie das Virus. Enterovirus 71 ist später entdeckt worden, das ist 1969 isoliert worden als Erreger einer aseptischen Meningitis und so, dazu werden wir noch kommen, und zwar in Kalifornien. Und man hat dann Ausbrüche 1975 in Bulgarien und 1978 in Ungarn beschrieben, also richtige Epidemien eigentlich. Ja, wie steckt man sich mit dem Virus an? Die Infektion startet meistens über Kontakt mit Körperflüssigkeiten beziehungsweise mit Sekreten von den Bläschen, die man bekommt, wenn man sich infiziert, kann aber auch über Husten übertragen werden, beziehungsweise über die fäkal-orale Route. Das werde ich jetzt nicht näher beschreiben. Das ist genau das, was es sagt. Und das ist auch der Grund, warum diese Viren Enteroviren heißen, weil die eben über den Gastrointestinaltrakt, also über den Verdauungstrakt, übertragen werden können. Die Viren dringen dann entweder über die Mundschleimhaut oder eben über den Dünndarm, also wenn man es quasi verschluckt, über Mundschleimhaut oder Dünndarm, Schleimhaut dringen die in die regionalen Lymphknoten ein, vermehren sich dort mal ein bisschen und dann kommt es zu einer Viremie, beschreibt die Ausbreitung des Virus übers Blut, in dem Fall im ganzen Körper. Etwa 3 bis 7 Tage nach der Infektion kommt es zu ersten Symptomen. Inkubationszeit ist etwa 3 bis 7 Tage. Und die ersten Symptome sind meistens grippeähnliche Symptome, können auch Halsschmerzen inkludieren und oft Fieber, obwohl man sagen muss, dass etwa 70% der Infizierten asymptomatisch sind. Das Problem ist, die asymptomatischen Fälle sind trotzdem ansteckend. Und dann 1 bis 2 Tage nach diesen ersten Symptomen kommt es zu roten Stellen auf der Mundschleimhaut und zu Bläschenbildung. Und das ist dann halt auch die Zeit, wenn man über Husten das Virus übertragen kann. Man hustet vielleicht eben Teile oder Flüssigkeit aus diesen Bläschen quasi in die Luft kommen und dann kommt es zu Übertragungen. Kurze Zeit später kommt es dann zum Ausschlag auf den Handinnenflächen, auf den Fußsohlen, kann auch im Gesäß sein, ist meistens symmetrisch, also auf beiden Seiten, bei den Händen und den Fußsohlen. Das sind eben zuerst so rote Stellen und da bilden sich dann Bläschen, die sind ein paar Millimeter groß. Und das juckt und schmerzt halt ziemlich. Und das ist sehr ungut, wenn man das eben auf den Fußsohlen hat, weil das beim Gehen eben wehtut, ne? Also ziemlich, ziemlich ungute Erkrankung. 8 bis 12 Tage später heilt das eben ab, meistens ohne dass sich da Kruste bildet. Interessante Nebenwirkung kann auch sein, dass sich die Nägel ablösen und abfallen. Das ist temporär, die wachsen dann nach, aber das ist auch ein Symptom, das auftreten kann. Die Viren sind recht infektiös, also die R0 abhängig vom Stamm, vom Isolat. So, R0 beschreibt die Anzahl der Leute, die ein Infizierter ansteckt, ist etwa 3 bis 5. Wie gesagt, gibt es unterschiedliche Zahlen dazu, aber das ist schon recht infektiös. Das Gute ist natürlich, man baut eine Immunität auf gegen das Virus, mit dem er infiziert war. Aber weil das eben von unterschiedlichsten Viren, unterschiedlichen Stämmen, unterschiedlichen Serotypen verursacht wird, kann man das immer wieder kriegen. Und das ist natürlich blöd. Also wenn man mal eine Enterovirus 71 Infektion hatte, kriegt man Enterovirus 71 nimmer. Aber man kann sich dann natürlich mit dem Coxsackievirus A16 anstecken und dann hat man wieder die gleiche Erkrankung. Also es ist ziemlich blöd. Wie gesagt, es ist eigentlich oft asymptomatisch. Wenn es nicht asymptomatisch ist, ist es im Großteil der Fälle eine sehr milde Erkrankung, tritt meistens unter 10 Jahren auf, aber es passiert auch recht oft, dass das dann auf die Eltern übertragen wird. Und manchmal ist es so, dass die Kinder sich dann relativ schnell erholen und die Eltern ziemlich drunter leiden. Also das ist, wie gesagt, ziemlich ungut. Wenn es auf den Fußsohlen vorkommt, der Ausschlag, die Bläschen, ist das natürlich sehr schmerzhaft. Es kann aber auch zu Komplikationen kommen, oft vor allem bei sehr jungen Kindern. Und da kann es zum Beispiel zu Enzephalien kommen, also zu einer Hirnentzündung, aber auch zu Meningitis, also einer Hirnhautentzündung, oder zu Lähmungen. Und das nennt man schlaffe Lähmung. Das ist im Prinzip wie eine Kinderlähmung, die vom Poliovirus ausgelöst wird. Was da passiert ist, dass die Motoneuronen im Rückenmark infiziert werden und die werden zerstört. Und das ist leider oft irreversibel, was natürlich blöd ist. Diese Komplikationen, die, wie gesagt, sehr selten auftreten, können tödlich verlaufen und hinterlassen meistens bleibende Schäden. Wie gesagt, sehr selten. Ich glaube, da muss man sich als Eltern nicht wirklich Sorgen machen, wenn die Kinder jetzt mit sowas heimkommen. Nur um ein Beispiel zu nennen, diese Erkrankungen oder diese Viren verursachen vor allem in Asien oft relativ große Epidemien. Ein Beispiel dafür ist eine Epidemie, die in Taiwan aufgetreten ist, ich glaube in den 2000er Jahren, mit 1,5 Millionen Erkrankten und da gab es dann 80 Tote. Also wie gesagt, die Anzahl der komplizierten oder der Infektionen mit Komplikationen ist sehr gering. Was kann man da dagegen machen? Ja, nicht viel, ehrlich gesagt. Einerseits Hände waschen. Hygiene ist wichtig, engen Kontakt mit Infizierten vermeiden. Wenn man es weiß, wenn wer asymptomatisch infiziert ist, kann man eigentlich gar nicht viel machen. In China ist eine Impfung entwickelt worden gegen Enterovirus 71, die anscheinend auch funktioniert und China hat oft große Epidemien mit dem Virus. Allerdings schützt der Impfstoff vermutlich nicht gegen die anderen Varianten, gegen die anderen Isolate und wird in Europa auch nicht verwendet, ist nicht zugelassen. Was man sonst machen kann, ist, wenn man schon mal infiziert ist, eigentlich nur schmerzstillende Medikamente geben. Spezifische Therapie gibt's nicht und bei den milden Verläufen ist das im Normalfall auch nicht notwendig. Also normalerweise sehr milde Erkrankung, die lästig ist, die man mehrfach haben kann und die gelegentlich eben auch von den Kindern auf die Eltern übertragen wird. Aber im Normalfall eben kein Grund zur Sorge. Ja, und das war's heute bei Virologisch. Wie immer, wenn es Fragen oder Anregungen gibt, bitte ein E-Mail schreiben an virologisch@podcastwerkstatt.com. Und danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Podcast-Werkstatt.